Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Jesus, der Ruhespender. Hört sich das nicht unglaublich schön an? Seien Sie gespannt auf das dieswöchige Sabbatschul-Gespräch. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus, unserem Ruhespender, zieht.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Und ich darf auch euch hier, meine Gesprächsrundenteilnehmer, begrüßen zu dem Thema Jesus, der Ruhespender. Ich darf euch noch kurz vorstellen, ich beginne hier zu meiner Linken, Raphael Ludescher, Esther Zachhuber, ich führe das Gespräch und mein Name ist René Gehring. Zu meiner Rechten habe ich Carsten Reinhold und Carmen Mitterberger. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und dass wir heute gemeinsam dieses Thema betrachten dürfen. Bevor wir das tun, wollen wir unsere Häupter senken und ein Gebet sprechen. Unser lieber himmlischer Vater, danke Herr, dass dein Wort so reich ist, so viele Schätze in sich birgt und dass wir heute wieder einen heben dürfen. Dass wir darüber nachdenken dürfen, Herr Jesus, was es bedeutet, dass du unser Ruhespender bist. Bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, die Texte, die wir betrachten wollen, recht zu verstehen. Hilf uns, tief zu graben und das Beste herauszuholen und etwas besser noch zu verstehen, wie gut es mit uns meinst, was du alles für uns getan hast und auch welche Bedeutung der Sabbat oder die zukünftigen Verheißungen der Ruhe für uns heute haben. Danke, dass du uns begleitest mit deinem Geist in diesem Gespräch. Amen. Amen. Ja, das Thema, das wir uns betrachten wollen, handelt von der Ruhe. Wir werden noch speziell über Jesus und die Ruhe oder auch den Sabbat und die Ruhe und andere Aspekte sprechen. Zunächst würde ich gerne von euch mal wissen, so ganz allgemein, wie wichtig ist euch Ruhe? Gerne auch, welche Art von Ruhe? Wie gestaltet ihr denn einfach mal eine ruhigere Phase?
Also ich merke, wenn ich eine längere Zeit keine Phase der Ruhe habe, dass ich auch viel schneller krank werde, zum Beispiel auch mit einer einfachen Erkältung oder so. Und meine Art, was ich einfach liebe, am Abend in die warme Badewanne, was ein Buch mitzunehmen, zu lesen, das ist so meine Art, einfach runterzukommen nach einem Tag Arbeit.
Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit natürlich sehr verführerisch, mal in die warme Wanne zu steigen, ja? Mhm. Wie geht's den anderen? Bitte.
Ja, für mich ist es so, dass die Ruhe manchmal schon zu kurz kommt. Ich merke das dann auch so nach einer Weile und muss sagen, wenn es beispielsweise geschneit hat und ich stehe dann so abends oder nachts, sogar wenn es dunkel ist, irgendwo draußen in der Natur und es ist einfach ruhig. Ja, jetzt im Winter auch, dann gibt es dann kein Vogel. Das ist wirklich total still. Das ist was unheimlich Entspannendes und Heilsames auch für mich. Mhm. Diese Ruhe so zu spüren und zu fühlen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Auch die gedämpften Geräusche, selbst wenn ein Auto fährt, man hört es kaum, weil der Schnee einfach alle Geräusche wegnimmt. Das ist wunderschön. Mhm.
Mhm. In meiner Lebensphase ist gerade ein bisschen schwierig mit der Ruhe. Also am ehesten am Abend, wenn alle endlich schlafen. Und ich wünsche mir mehr Ruhe im Leben. Also ich habe das Gefühl, ich komme gerade viel zu kurz, aber Es wird auch wieder anders.
Mhm. Ja, ich glaube auch, es ist also so ein Stück weit, ich glaube, in der Natur spürt man es wirklich richtig gut, wenn man das mal in Abwechslung, wenn man zum Beispiel in einem Einkaufszentrum ist und dauernd ist so eine Hintergrundmusik oder ja, zu Hause oder alle reden durcheinander, man empfindet das vielleicht gar nicht so in dem Moment, sondern da ist man einfach aufmerksam und fokussiert sich aufs Wichtige. Ja. Und das andere läuft so hinten und erst wenn man dann wirklich in der Ruhe ist, fällt einem auf, wie wohltuend das ist. Also es ist so, man nimmt es sonst mit und es ist ein Stück weit normal und man hat zum Glück die Filter, dass man nicht alles hört und nicht alles so verarbeiten muss und umso angenehmer, wenn man dann wirklich mal Ruhe hat, ja. Das vielleicht auch bis innen ankommt. Weil ich glaube, manchmal kann es zwar außen leise sein und trotzdem kann man den Kopf nicht abschalten. Mhm. Und dann ist auch nur die halbe Ruhe.
Ich glaube, gerade diese innere Ruhe, von der du sprichst, dieses innere Abschalten, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch wenn man in einem Einkaufszentrum vielleicht steht, innere Ruhe zu haben, ist viel schöner, als in einer vollkommen friedlichen Natur, vielleicht bei Schneefall zu stehen, aber man ist innerlich aufgeregt und aufgewühlt. Mich würde nur interessieren, ob ihr schon erlebt habt, dass Menschen euch Unruhe oder auch Frieden bringen können. Dass ihr gemerkt habt, da ist jetzt jemand anwesend, der verändert meinen inneren Frieden. entweder zu Unfrieden oder zur Ruhe hin. Würde mich mal interessieren, was ihr schon erlebt habt oder was ihr meint, woran das liegt, dass Menschen so einen Einfluss auf uns ausüben können.
Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn irgendein Konflikt entsteht, ist es ja meistens im Zusammenhang mit jemand. Also da merkt man, wie schnell jemand auch einen aus der Ruhe bringen kann. Und so viel schöner ist es, wenn man dann doch jemand trifft, der einfach einen zuhört oder einfach dieses, ich weiß nicht, das sind für mich eher so Phlegmaten, einfach ruhige Menschen, die dann zuhören und die Ruhe bewahren, auch in einer Krise.
Die einfach mal das Tempo vielleicht auch rausnehmen können mit ihrer ruhigen Art, ja? Mhm.
Ich finde auch manchmal einfach jemand, der Wissen hat oder der einfach einen die Sicherheit gibt, zu sagen, ich habe es unter Kontrolle oder einfach diese Verantwortung ein Stück weit wegnimmt.
Ja.
Wie angenehm das ist, wenn man es nicht alleine tragen muss oder wenn man einfach nicht an vorderster Front steht, sondern sagt, okay, man ist nicht allein oder man kann es abgeben, zumindest für eine Zeit.
Was die Unruhe betrifft, würde ich mir wünschen, weniger von anderen Menschen abhängig zu sein. Ich kenne Menschen, die das besser im Griff haben als ich jetzt zum Beispiel. Für mich ist jemand, der unruhig, also jetzt nicht unruhig, aber der aufwühlend auf mich wirkt oder auch Dinge sagt, die mich stressen, sage ich mal, zu präsent und zu stark. Ich kann das nur ganz schwer regeln. Und da wünsche ich mir manchmal, und es ist oft wirklich nur Gott und die Ruhe, die er dann gibt, wenn ich ins Gebet gehe, dass ich sowas ablegen kann. Mhm. Aber ich wünsche mir diese Verbindung schneller und stärker.
Mhm. Versetzen wir uns doch gerade mal etwa 2000 Jahre zurück. Stellt euch vor, ihr hättet damals in Galiläa oder in Judäa gelebt zur Zeit Jesu und ihr wüsstet, jetzt kommt Jesus zu euch in den Ort. Vielleicht einfach ein kleiner Ort, sagen wir mal 10, 20 Gehöfte, es sind vielleicht 100 Einwohner da. Und Jesus kommt durch eure Straße. Vielleicht kommt er sogar zu euch ins Haus. Was glaubt ihr, wie ihr euch gefühlt hättet? Frieden oder Unruhe?
Ich würde es mit Aufregung betiteln. Also ich wäre extrem aufgeregt. Jetzt höre ich oder kann endlich mal die Person sehen, von dem ich vielleicht so viel schon gehört habe. Also ich würde mich freuen. Also ich glaube, es wäre weder Unruhe noch Ruhe, sondern einfach Aufregung.
So freudige.
Freudig.
Aufregung, ja.
Kann jetzt mal den Messias treffen, den Christus, die Person, die vielleicht schon viele Leute geheilt hat. Das hat man gehört. Das ist ja doch was Tolles. Vielleicht wünscht man sich ja selber, dass das auch in seinem eigenen Leben passiert. Und vielleicht ist da dann auch die Hoffnung da.
Ich kann mir vorstellen, Jesus in den Ort zu bekommen, das war so ein Hurricane-Erlebnis. Wo ganz viel in Unruhe ist um Jesus außen herum und sich ganz viel dreht. Und je näher man an Jesus rankommt, je mehr Aufregung und auch Spannung und teilweise Ablehnung, teilweise hoffnungsvolle Erwartung. Und dann ganz innen drin aber, so die Augen des Sturms, Jesus selber, der einfach so eine Gelassenheit ausstrahlt. Mhm. Dieses kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken für eure Seelen. Ich glaube, dass Jesus das verkörpert hat, dass er es geschafft hat, auch wenn außen herum alles wirklich total in Stress war, wenn er angefeindet wurde, diese Ruhe verinnerlicht zu haben und sie dann eben auch auszustrahlen. Mhm. Also von dem her habe ich jetzt sehr spannend gefunden, das wirklich zu erleben, René. Schade eigentlich, ne, dass wir 2000 Jahre zu spät leben.
Wie ich finde, ist das ein geniales Bild. So diese Ruhe in dem Auge des Sturms, aber rundherum bleibt nicht so, wie es war. Mhm. Weil da einfach nicht irgendjemand vorbeikommt, sondern es ist der Schöpfer des Alls. Es ist Jesus Christus, der da kommt und der keinen kalt lassen konnte. Jetzt möchte ich gerne mal eine Begebenheit, die wir alle gut kennen aus dem Leben, Jesu, noch mit hineingeben. Maria und Martha, die beiden Schwestern, die Schwestern von Lazarus, eine Familie, bei der Jesus sehr gerne vorbeigegangen ist. Sie kannten es, wenn er kommt, wenn er bei ihnen übernachtet und wieder geht. Sie waren gut befreundet miteinander. Und noch kurz vor dem Ende seines Lebens übernachtet er gerade noch bei dieser Familie. Sie ist ihnen wichtig. Und da haben wir diese beiden Schwestern, die so ganz unterschiedlich reagieren. Die eine, die gewissermaßen im Auge des Sturms ganz ruhig an den Füßen Jesu sitzt. Die Maria, die ihm zuhört, alles aufsaugt, was er so äußert. Und dann haben wir die Martha, die viel geschäftig am Treiben und am Wirbeln um ihn herum ist. Wie kann es sein, dass direkt in der Nähe Jesu ein befreundetes Heim, ein kleiner Haushalt, es ein so großer Unterschied ist? Die eine, die nicht zur Ruhe kommt und die andere, die so zur Ruhe kommt, dass sie gar nicht merkt, dass man vielleicht hätte den Tisch abräumen können oder was auch immer Martha gerade am Tun war. Wie kann das sein?
Ich habe eine Freundin, die ist sehr gefordert vom Leben momentan und oft auch verunsichert, verzweifelt. Und sie wurde vor kurzem mal gefragt und sie hat mir das erzählt, wie machst du das, wie schaffst du das, ja, mit so wenig Unterstützung und wie schaffst du das? Und sie hat einfach gesagt, wenn mir alles zu viel wird, dann setze ich mich zu Jesu Füßen und dann weine ich oder was auch immer. Und mich hat das total berührt, ja, weil das passt auch so zu dieser Freundin, dass man einfach alles auslassen kann, wenn es gar nicht mehr geht und einfach von Jesus diese Ruhe zu bekommen. Und es ist nicht das, die Ruhe kommt nicht, weil man irgendwas im Griff hat, sondern die Ruhe kommt daraus, weil man einfach gesehen wird, weil man einfach nichts mehr zu verbergen hat. Das ist genau das Gegenteil. Ja? Wenn ich mir denke, Jesus würde jetzt an einem Nachmittag in mein Chaos kommen, vielleicht weil gerade alles drunter und drüber geht, und er würde da stehen, dann würde ich wahrscheinlich alles fallen lassen und einfach denken, jetzt bist du da und jetzt kann ich eh nichts mehr verbergen. Und das wird Ruhe geben. Mhm. Man muss es nicht mehr halten und kämpfen und das machen.
Einfach loslassen.
Ja, genau. Mhm.
Ich glaube, der Unterschied zwischen Maria und Martha liegt im Fokus. Für Martha liegt der Fokus darin, was ich für Jesus tun kann. Für Maria, wer er für mich ist. Mhm. Und das ist der Unterschied.
Mhm. Mhm. Ich bin sicher, ihr kennt auch solche Momente, in denen man weiß, vor allem wenn man schon vielleicht länger Christ ist und man hat viele Predigten gehört und eine Menge gelesen in der Bibel. Und man weiß vielleicht in einer gewissen Situation, jetzt sollte ich eigentlich nicht so unruhig sein. Ich habe Christus alles anvertraut im Gebet. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, was ich tun konnte, habe ich getan. Und trotzdem setzt diese Ruhe nicht ein, nach der man sich eigentlich sehnt. Habt ihr da irgendwelche Techniken? Kennt ihr irgendwelche? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo ihr sagt, dass das hilft, dann wirklich wie eine Maria ganz ruhig da zu sitzen und die Welt um sich herum einfach zu vergessen? Und nicht wie Martha zu sehen, was man noch tun könnte?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da einfach ehrlich mit Gott zu sein. Also ich habe gemerkt, oft will ich zuerst selber das irgendwie lösen, bevor ich zu Gott komme. Das ist aber natürlich absolut verkehrt. Ich kann ja zu Gott so kommen, wie ich bin. Und wenn ich dann auch, so wie du es auch beschrieben hast, einfach ehrlich bin und sage, hier bin ich habe eh nichts mehr zu verbergen, dann komme ich viel schneller zur Ruhe. Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das tue, dann ist das Problem zwar nicht gelöst, aber ich weiß, ich bin geborgen bei Gott und das gibt mir dann die Ruhe. Also wenn Krisen, Konflikte, Probleme kommen, dann bin ich einfach ehrlich zu Gott, wie es mir gerade geht und ich komme so zumindest zur Ruhe.
Ich glaube, es gibt jetzt nicht die Lösung per se. Es ist einfach, manchmal gelingt es einem und dann gelingt es ihm auch wieder nicht, obwohl man es schon erlebt hat, dass es anders sein kann. Ich glaube, es ist ganz viel, wie nah bin ich Gott gerade oder wie gut ist meine Beziehung zu ihm gerade. Und ich glaube, das hängt auch wieder damit zusammen, je mehr ich Trubel habe, desto schneller kann man sich vielleicht entfernen und versucht es dann halt in dem Hamsterrad. Aber ich glaube, wenn ich diese Nähe wirklich spüre, also wenn das wirklich existent ist, nicht nur in meinem Kopf, sondern wenn ich das lebe und wenn ich es suche, dann fällt mir das leichter. Ich glaube, das ist so ein Weg, leichter das in Anspruch nehmen zu können, was er verspricht.
Ich frage mich manchmal, ob es Menschen, die, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, die einfach ein bisschen schwächer gestrickt sind mental, es vielleicht leichter haben, weil sie eher an den Punkt kommen zu sagen, ich packe das nicht und damit lasse ich jetzt los. Mhm. Als Menschen, die vielleicht sehr stark sind, sehr tatkräftig, die Erfolg gewöhnt sind und sich sagen, ich könnte noch dieses, ich könnte noch jenes tun, weil sie wissen, sie könnten es. Und da habe ich den Eindruck, wenn ich dann an Maria und Martha denke, Maria ist in ihrem Leben sicherlich schon häufiger gescheitert. Von dem, was wir über sie wissen, als Prostituierte, als ehemals besessene Frau, dann hat sie in ihrem Leben offenbar schon so viel an Scherbenhaufen erlebt, so viel an Scheitern, dass es für sie vielleicht gar nicht mehr so wild war, jetzt auch mal zu sagen, ich lasse das Geschirr in der Küche stehen, ich höre jetzt zu, weil jetzt ist Jesus da. Während eine Martha vielleicht immer auf große Ordnung in ihrem Leben geachtet hat, immer geschaut hat, dass alles penibel gut aussieht und einfach alles funktioniert, die vielleicht so ein Scheitern nicht erlebt hat und sich dachte, wenn Jesus sieht, dass hier Unordnung herrscht, dann würde mich das so stark treffen, das kann ich so nicht zulassen. Und sie arbeitet und arbeitet Und das wirklich Wichtige, wie Jesus sagt, nämlich jetzt zu Füßen zu sitzen, den wichtigen Teil zu erwählen, Jesus zu hören, das hat sie leider in dem Fall nicht gemacht. Schauen wir uns Jesus als den Ruhespender an. Die Lektion beginnt zunächst nicht direkt mit Jesus, sondern es geht um etwas, das Jesus uns geschenkt hat. Wir wollen dazu einen Text lesen, der uns sicherlich gut bekannt ist, und zwar das Sabbatgebot. Wir nehmen jetzt nicht 2. Mose 20, das, glaube ich, ist uns zu gut bekannt, sondern 5. Mose 5. Bei der Rückschau auf die Wüstenwanderung und die Erlebnisse Israels kommt Mose noch einmal auf die 10 Gebote zu sprechen. Und dabei zitiert er auch das Sabbatgebot, allerdings in anderem Wortlaut, als wir es in 2. Mose 20 gewohnt sind. Lesen wir das gemeinsam. 5. Mose 5, Verse 12 bis 15. Carmen, würdest du es lesen?
Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst.
Dankeschön. In 2. Mose 20, Verse 8 bis 11, und das ist in der Regel der Text, den wir lesen, wenn wir uns die 10 Gebote ansehen, heißt es: Gedenke des Sabbattages und die Begründung, denn Gott hat geschaffen, in 6 Tagen und eben am 7. Tag geruht. Jetzt haben wir hier eine andere Begründung. Wie erklärt ihr euch das?
Es ist vielleicht schon wieder mehr in Vergessenheit geraten, die Begründung von dem Auszug. Mhm. Wenn ich im 2. Mose 20 war es ja noch näher. Mhm. Und da war vielleicht die Erinnerung an die Schöpfung noch das Wichtigere. Und jetzt plötzlich haben sie vielleicht schon wieder einiges vergessen von dem, was Gott für sie gemacht hat, das Volk.
Ja, richtig, man muss bedenken, wir befinden uns hier kurz vor der Landnahme. Es sind 40 Jahre vergangen inzwischen seit dem Auszug aus Ägypten, während wir in 2. Mose 20 wenige Wochen oder Monate nach dem Auszug sind. Und damit war das natürlich präsenter. Ja.
Mhm. Ich denke, das erinnert auch an 2. Mose Kapitel 5, wo Mose und Aaron im Gespräch sind mit dem Pharao und ihn bewegen wollen, dass er die Hebräer ziehen lässt. Und der Pharao antwortet dann: Sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch, Luther übersetzt, feiern lassen von ihrem Dienst. Da steht im Hebräischen an der Stelle das Verb für Sabbat, Sabbaten. Ihr wollt sie sabbaten lassen. Also das war das Ziel praktisch von Mose und Aaron, von Gott letztendlich, dass sein Volk sabbatet. Ja, wir haben das nicht als Verb leider, das fehlt hier, ne? Aber hier im Hebräischen. Und der Pharao hat alles dagegen gesetzt. Ja? Die dürfen nicht zum Luftholen kommen. Die müssen rund um die Uhr arbeiten. Die müssen in ihrem Hamsterrad beschäftigt gehalten werden. Das darf nicht passieren. Mhm.
Interessant, dass der Pharao hier gewissermaßen, wenn man so will, prophetisch etwas formuliert, das für Israel später so entscheidend werden wird in ihrer Gottesbeziehung. Halten Sie den Sabbat schon in der Wüstenzeit ein ganz wichtiges Thema und später im Lande Kanaan ja auch bis hin zum Auszug und zum Exil, wenn ich dann das Ende des letzten Kapitels im 2. Chroniker denke, wo dann Gott die Gefangenschaft damit begründet, dass das Land seine Sabbate zurückerhalten soll, die ihm nicht gegeben wurden. Also das Thema Sabbat und Israel und Beziehung zu Gott ist etwas, das offenbar hier von Anfang an ganz, ganz elementar und zentral ist. Ja. Inwiefern hängen dann vielleicht diese Befreiung aus Ägypten und die Schöpfung zusammen? Gibt es da einen Zusammenhang? Immerhin ist es in dem gleichen Gebot verankert. Seht ihr da einen Zusammenhang, Schöpfung und Befreiung, oder eher nicht?
Naja, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte, dann hätte ja das Gedenken an die Schöpfung ausgereicht. Aber jetzt eben, wo die Schöpfung gefallen ist, da muss es wieder einen Weg zurückgeben zu dem Ursprünglichen. Und der ist nur durch die Erlösung möglich. Mhm. Und deswegen bekommt hier der Sabbat noch eine zusätzliche Dimension. Er erinnert nicht nur daran, dass Gott mich geschaffen hat, sondern er erinnert auch daran, dass Gott mich erlöst hat. Und beides liegt in dem Sabbat drin.
Ja, und es hat ja auch beides mit Ruhe zu tun. Ich meine, Gott hat ja schon am Anfang der Schöpfung einen Tag gewählt, wo er Zeit mit der Schöpfung verbringt und wo er selber ruht. Und hier haben wir bei dem Gebot, oder hier ja bei dem Gebot, sind sie ja nicht mehr Sklaven, sie ruhen von ihrer Arbeit. Und somit passt das ja auch irgendwo zusammen. Also einmal Gott als Schöpfer, der auch ruht, und einmal Gott als Erlöser, wo du auch ruhst. Du musst nicht deine eigenen Werke tun, du musst nicht selber irgendwie dazu beitragen. Du ruhst jetzt von den Werken. Und so verbinden sich die zwei.
Also die Ruhe ist das Leitthema zwischen, oder die Verbindung, diese Brücke zwischen der Schöpfung einerseits und der Befreiung aus Ägypten andererseits. Vielleicht kann man noch eines darin sehen, das Zurückdenken an das Einmal-Schöpfungswerk damals, das erste Schöpfungswerk von Gottes, das kann uns ja durchaus auch inspirieren, an das nächste zu denken, dass eine Zukunft noch kommt. Und teilhaftig werden diejenigen, die erlöst sind. Die werden diese neue Schöpfung dann auch genießen. Er hat es einmal getan, er wird es wieder tun für seine Erlösten. Also da haben wir durchaus eine enge Verbindung.
Auch das dazwischen. Also er hat sich nicht damit abgeschlossen, dass er es geschaffen hat und dann kümmert er sich nicht mehr, sondern es zeigt sich die ganze Zeit, er ist da und er führt und er hilft. Also es ist ihm nicht egal, er ist präsent.
Also das ist Also von daher müssen wir annehmen, schon wenn wir jetzt mal nur hier 2. Mose und 5. Mose betrachten, wie darüber gesprochen wird, über den Sabbat, dass es irgendwie einen ganz innigen Zusammenhang hat mit dem gesamten Schöpfungsgeschehen. Wie du gerade sagst, es ist nicht nur damals mal punktuell was gewesen, am Ende wieder, sondern das scheint sich irgendwie so durchzuziehen wie ein roter Faden. Und ich habe den Eindruck, dass uns genau das im Hebräerbrief begegnet. Das ist unser Thema in diesem Quartal. Gehen wir mal dorthin, zu Hebräer Kapitel 4, denn dort ist die Rede von einer Sabbatruhe. Auch wenn das nicht in allen Übersetzungen so rauskommt, steht es im Griechischen ja eigentlich so da, dass hier noch ein Sabbatismus, eine Sabbatruhe für das Volk Gottes vorhanden ist. Lesen wir mal zunächst noch in Hebräer 3 einige Verse, bevor wir dann zu Kapitel 4 kommen. Hebräer 3, Verse 12 bis 19. Raphael, darf ich dich bitten, es zu lesen?
Seht zu, Brüder, dass nicht etwas in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr eine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welche aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen. Welche aber schwor er, dass er sich nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten.
Dankeschön. Ja, in diesen 8 Versen, die wir hier haben, gibt es ein paar Worte, die immer wieder vorkommen. Ist euch aufgefallen, welche Schlüsselworte wir hier haben?
Heute.
Ganz klar, ja. Ein Schlüsselwort, das auch über diesen Abschnitt hinaus ganz, ganz wichtig ist. Was noch?
Die Ruhe.
Auf alle Fälle auch die Ruhe, ja. Und da ist noch ein bisschen
zu hören und zu gehorchen auch geht's.
Ja, zu hören, zu gehorchen. Was mir hier noch auffällt ist, am Ende kommt das dann noch deutlicher raus, ist der Glaube bzw. Ungehorsam. Also wir haben hier heute Ruhe, Unglaube, Ungehorsam. Wenn ihr mit eigenen Worten aus diesen Stichworten eine Geschichte basteln müsstet oder eine Erklärung zu dem, was wir gelesen haben, wie würde das lauten? Wie hängen diese Schlüsselworte zusammen? Heute Ruhe, Unglaube und Ungehorsam.
Es ist eine Entscheidung, die nahegelegt wird. Es ist heute, also das ist meine Geschichte, aber vielleicht auch jetzt inspiriert durch diese Verse. Aber heute haben wir die Verstocktheit, den Ungehorsam. Verstockung kommt ja da auch immer vor. Und heute kann ich mich für die Ruhe entscheiden. Also es ist wie so ein Entscheidungspunkt.
Weil man könnte sagen, wer heute nicht gehorcht oder glaubt, findet morgen nicht zur Ruhe.
Mhm. Ja. Mhm.
Aber ich habe die Entscheidung. Ich kann es auch positiv machen. Ich kann mich heute entscheiden, eben zu glauben, und dann kann ich auch in die Ruhe eingehen.
Mhm. Also eines wird hier, glaube ich, ganz deutlich durch dieses heute: Wir müssen nicht warten auf irgendeine Ruhe. Mhm. Es hängt mit dem zusammen, was ich heute entscheide. Und das hat offenbar einen ganz engen Zusammenhang dann mit Glaube, Unglaube, Gehorsam oder Ungehorsam. Ja? Wir werden das noch ein bisschen näher sehen, wenn wir etwas weitergehen. Aber bevor wir das tun, hätte ich hier noch eine grundsätzliche Frage. Hier ist ja die Rede von, ich komme nochmal auf Vers 17 zu sprechen, von diesen 40 Jahren, die Israel unterwegs gewesen ist in der Wüste. Gott war zornig über sie. Sie kommen nicht zur Ruhe. 40 Jahre lang Wanderung, sie kommen nicht zur Ruhe, die auf sie gewartet hätte in Kanaan. Jetzt ist Israel ja durch besondere Erfahrungen auch hindurchgegangen. Große Wunder erlebt. Und trotzdem kommen sie nicht zur Ruhe. Wie konnte das passieren? Vielleicht wollen wir nochmal zusammenzählen, auch das eine oder andere Wunder, was euch einfällt, die eine oder andere Erfahrung, die eigentlich Israel es hätte leicht machen müssen, eher zur Ruhe einzugehen. Und dann möchte ich mit euch gerne darüber sprechen, warum sie es nicht erreicht haben trotzdem. Also was hat Gott getan?
Fängt an mit den 10 Plagen, wo sie auch erlebt haben, dass die Plagen nicht sie betreffen, sondern nur Ägypten.
Das Meer, das sich teilt, die Säule, also die Feuersäule.
Wasser aus dem Felsen.
Ja,
das Manna.
Jeden Tag. Also wirklich ganz gewaltige Wunder. Mhm. Die 10 Plagen, von denen die Israeliten nicht getroffen sind, durch ein Meer hindurchzugehen, wo hat es das jemals gegeben? Dann diese Wolken- und Feuersäule jederzeit vor sich zu haben, Gott sehen zu können, seine Herrlichkeit, und jeden Tag noch gespeist zu werden auf übernatürliche Weise. Und immer wieder Wasser aus dem Felsen. Also es ist so vieles geschehen. Wie erklärt ihr euch, dass sie dann trotzdem nicht genügend Glauben hatten, um, als sie bei Kadesh Barnea waren, im Süden des verheißenen Landes, das Land vor den 40 Jahren einzunehmen? Das hätte ja nicht müssen sein. Sie hätten eher zur Ruhe kommen können. Warum hat es nicht geklappt?
Ich glaube, von der Ferne, also ich habe mir das, wo ich die Lektion gemacht habe, auch gedacht, wie kann das sein? Also es ist so unglaublich, wenn man jetzt Zuschauer ist und das von außen so einfach liest, die müssten Gott so nah gewesen sein. Sie haben es ja selbst gesagt, sie waren Gott so nah. Sie wollten ja dort nicht mal aus der Wüste weg, weil sie diese Nähe auch verspürt haben. Wenn ich so viel mit Gott erlebe, und dann habe ich gedacht, ja, und wie viel erlebst du mit Gott? Und wie nah bist du ihm? Ja. Und ich habe einfach überlegt, was könnte es sein? Oder was wären Argumente für sie? Weil es war jetzt nicht ein, zwei Leute, wo man sagt, ja, manche sind halt einfach schwächer. Sondern es war ja der Grand, der da quasi eingeknickt ist.
Ja.
Und ich glaube, das macht auch schon einen Teil davon aus. Vielleicht war es einfach die Gruppe. Also wenn die Masse, wenn da Unzufriedenheit oder wenn einfach Zweifel aufkommt, dann ist es viel leichter einzuknicken, wie wenn man alleine steht.
So eine gewisse Gruppendynamik, die sie entwickelt hat. Ich denke auch, wenn von diesen 12 Kundschaftern da in 4. Mose 14, wenn da 10 dafür gewesen wären, ins Land zu gehen und nur 2 dagegen, hätten die 2 nichts zu melden gehabt. Ich glaube auch, dass das Volk dann eher positiv entschieden hätte. Aber wenn es einmal so ist, dass man das Gefühl hat, die Mehrheit sieht das so, lässt man sich doch leider schnell überzeugen, oder?
Und ich glaube, es hat auch mit Beziehung zu tun. Wenn ich jemanden kenne und tagtäglich begegne, dann weiß ich ja, wie die Person denkt und handelt. Und wir müssen ja bedenken, Israel, das Volk, das da auszieht, die waren ja jahrelang in der Sklavenschaft, haben ja nicht Gott so wirklich gekannt und lernen jetzt Gott erst kennen. Und je nachdem, wie man sich darauf einlässt, wächst da Beziehung intensiver oder eben nicht so intensiv. Und ich sehe zum Beispiel bei Kaleb und bei Josua, die haben offensichtlich so eine Verbindung mit Gott gehabt, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen ganz genau, er kann alles regeln. Die anderen waren aber offensichtlich noch nicht so weit. Und mir geht es genauso, wie du es auch beschrieben hast. Ich denke auch, wie können sie denn nur so wahnsinnig sein? Ich meine, die haben doch so tolle Erfahrungen gemacht mit Gott. Und dann betrachte ich mein eigenes Leben und sehe, wie oft ich auch gezweifelt habe daran, dass Gott in der Lage ist, in irgendeiner Situation, die für mich unmöglich war, dass da Gott irgendwie handelt und was macht. Aber das ist ja das Geniale. Gott ist ja so stark, aber wir zweifeln so oft dran.
Ja. Wir dürfen nicht vergessen, was da in Vers 13 steht. Ermahnt euch jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Die Sünde arbeitet nicht mit fairen Mitteln. Ja. Also das ist nicht, das läuft nicht logisch. Das ist nicht etwas, wo mit offenen Karten, wie man so schön sagt, gespielt wird. Und darauf fallen wir halt im Großteil, also der Großteil von uns und wir im Großteil der Zeit eigentlich herein. Es ist aber nicht fair.
Ja, wenn ich an die Beschreibung denke, der 10 misstrauischen, ungläubigen Kundschafter, so sagen Sie, das Land frisst seine Bewohner. Wie konnten Sie sowas sagen, wenn Sie solche Riesen dort gesehen haben? Mhm. Das Land war offenbar sehr gut. Und dann zu sagen, wir waren wie Ameisen in deren Augen, in unseren Augen und auch in deren Augen, da, glaube ich, kann man diesen Betrug der Sünde direkt aus Ihren Worten entnehmen. Ja, wer hat Ihnen das denn so gesagt? Bei Rahab später hören wir, dass Sie das ganz anders gesehen haben. Sie hatten große Angst vor diesem Volk. Mhm. Aber der Betrug der Sünde hat zu einer falschen Wahrnehmung geführt hier. Ja. Mhm. Große Angst und Unruhe.
Angst, die auch rauskommt. Also ich glaube, Angst lässt einen so irrational werden.
Ja.
Mhm. Und so wie die Esther das gelesen hat, was mir dann noch gekommen ist, ist die Charakterbildung. Ich kann ganz viel erfahren und ich kann es einfach nur konsumieren, ohne dass sich bei mir was bewegt. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, dass ich sage, wenn ich nicht meinen Charakter schleife oder einfach dann aus dem, was ich erlebt habe, auch wenn es jetzt gut ausgegangen ist, sage, was nehme ich denn für mich mit und was möchte ich denn verändern, dann werde ich da immer und viel leichter reintappen, wie wenn ich daran arbeite und mit dem ringe und sage, ich möchte eigentlich das nicht noch einmal so erleben. Mhm. Ich möchte zwar Gottes Allmacht verspüren, aber es soll mir ja auch helfen, mit seiner Hilfe da weiterzukommen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, sagen, ich stehe dann stabiler. Ja. Mit seiner Hilfe.
Ja. Du hast ja im letzten Gespräch vor einer Woche, René, ein Bild gebraucht. Wenn ein Fußballspiel stattfindet, man steht da so am Spielfeldrand und schaut zu, ja, und weiß ganz genau, was sie tun müssen, was völlig anderes, wenn ich dabei bin. Und ja, ich glaube, wenn man so vorm Fernseher sitzt und sich so ein Champions League oder Weltmeisterschaftsspiel anschaut, dann weiß man immer, was die zu tun haben, ja, und wie zu entscheiden wäre und was der, wo der hinlaufen soll. Ist ganz leicht zu sagen, aber sobald ich da auf dem Spielfeld stehe, sieht es auf einmal viel schwieriger aus, viel unübersichtlicher. Und es ist sehr, sehr leicht irgendwo für uns, dass wir mit dem Finger zeigen auf die Israeliten, wie konnten die nur, was haben die alles Großes erlebt. Aber wie oft ist es eben so, Raphael, wie du schon gesagt hast, in unserem Leben auch so, wir machen Erfahrungen, aber dann vergeht Zeit und diese Erfahrungen verblassen wieder. Mhm. Und dann haben wir im Hier und Jetzt Herausforderungen und ich weiß ja, wie schwer mir es dann fällt, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu übertragen auf eine gegenwärtige Situation. Das kann ziemlich schwierig sein. Ja, da habe ich mit Gott manchmal so riesen Dinger schon erlebt und auf einmal sind die wieder weg. Und ich habe trotzdem wieder Angst oder mir kommt irgendwo eine Intervention in den Sinn, die völlig gegen den Glauben geht. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung. Ja, Gott spricht ja da auch ganz viel in den Mosebüchern darum, vergesst es nicht, haltet es fest. Wir vergessen einfach so schnell, was wir erlebt haben. Und wenn man da so Tag für Tag durch die Wüste stapft und halt nicht jeden Tag was erlebt, beziehungsweise manche Wunder eben dann auch selbstverständlich werden, ist ja bei uns im Leben nicht anders. Ja, dass ich morgens aufstehen kann, ist genauso ein Wunder, wie das Manna auf dem Boden liegt. Ich gewöhne mich aber an dieses Wunder und dann ist es selbstverständlich für mich. Ich nehme es nicht mehr als was Großes wahr und dann verliere ich den Glauben in praktischen Fällen.
Ja. Ich denke, dass der Vers, den Esther eben nochmal zitiert hat, ganz wichtig. Da sagt uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 13, ermahnt einander jeden Tag. Das ist so ein Aufruf zum Bitte vergesst nicht. Sonst wird es einfach passieren, dass die Sünde nach und nach euer Denken so gefangen nimmt, dass ihr nicht mehr seht, was Gott alles für euch getan hat. Jetzt war es ja damals so, als die Israeliten in Kadesh Barnea sind, es sind gerade vielleicht wenige Monate vergangen. Sie hatten so viel erlebt in so kurzer Zeit, dass ich mir die Frage stelle, ob das nicht vielleicht manchmal auch fast schon zu viel gewesen ist, um so richtig sacken zu lassen. Wir haben nämlich später eine Generation, die 40 Jahre lang geht und wir hören von den 40 Jahren fast nichts mehr in den Mosebüchern. Das scheint nicht so viel gewesen zu sein. Wolken- und Feuersäule natürlich, ja, und das Manna, das vom Himmel herabregnet. Gott hat sie weiterhin versorgt. Aber ich habe den Eindruck, die hatten Zeit, das, was passiert, auf sich wirken zu lassen. Sie wurden erzogen über längere Zeit hinweg. Und so habe ich fast den Eindruck, dass hier an dieser Grenze zum Land Kanaan letztlich das Volk vor der Entscheidung steht oder vielleicht so ein Glaubensprinzip hier sich herauskristallisiert, Wunder oder Zeit zur Erziehung. Und es scheint so zu sein, dass die Zeit wichtiger ist, entscheidender ist, weil Wunder so schnell verblassen, so toll sie sind. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Hebräer 3 gibt uns jetzt hier den Einstieg zu dem, was dann so in dieser Ruhe gipfelt im Kapitel 4. Lesen wir Hebräer 4, Verse 4 bis 8. Esther, würdest du lesen?
Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen.
Ja, die Ruhe, auf die die Israeliten warteten, war das Land Kanaan. In Ruhe siedeln, keine Feinde um sich herum, einfach in Ruhe das Leben genießen, könnte man so sagen. Sie erreichen das ja letztlich schon irgendwie. Und doch wird uns hier gesagt, zu der Ruhe, die Gott eigentlich sich gedacht hatte, sind sie nicht gelangt. Um was geht's da?
Ja, ich würde eigentlich noch anzweifeln, ob sie es wirklich erreicht haben, weil also ich sehe schon noch eine doppelte Bedeutung hier mit dieser Ruhe. Aber an und für sich hätten sie ja das Land einnehmen sollen und wären sie alle ihre Aufgaben nachgegangen, dann wären sie ja viele Jahre nicht durch Feinde bedroht worden, so wie sie es ja eben dann auch, also es war ja immer noch eine Bedrohung für sie. Und ich glaube schon, dann wären sie auch zu einem anderen Level von Ruhe gekommen, einfach so in ihren Umgebung. Aber ich glaube, du willst noch auf was anderes hinaus.
Ich meine, zumindest, wenn wir uns die Zeit von David und von Salomo anschauen, können wir sagen, was Feinde angeht, hatten sie wirklich Ruhe. Da hat sich keiner rangewagt. Denn Salomo hat es wirklich geschafft, die höchste Verheißung, die wir hören, bezüglich Landnahme wahrzumachen, vom großen Strom, vom Euphrat bis in den Bach Ägyptens runter. In der Zeit haben wir das. Und selbst die Länder rundherum sind tributpflichtig. Und die, die noch in Kanaan leben, Philister beispielsweise, ja, einzelne andere, die waren alle nicht nur tributpflichtig, sie waren auch fronpflichtig. Sie haben arbeiten müssen für Israel. Da hat keiner aufgemuckt, weil klar war, der König, der jetzt da ist, ist viel zu stark. Und ein König wie David hat nicht eine Schlacht in seinem Leben verloren. Das müssen wir uns mal vorstellen. Was muss das bedeutet haben für alle, die vielleicht daran gedacht hätten, jemals gegen dieses Volk Krieg zu führen? Also äußerlich sind sie zur Ruhe gekommen. Aber hier scheint es dann doch noch um auch etwas anderes zu gehen. Vor allem, wenn er das auch auf uns bezieht, ich nehme das jetzt mal in unsere Zeit mit hinein, dass wir offenbar heute noch zu einer Ruhe kommen können, die sie damals nicht erreicht haben. Auf das Land Kanaan wartet jetzt keiner von uns hier in dieser Runde, oder? Um was geht's hier?
Das hätte ich fast gesagt, da wartet jeder hier in dieser Runde auf das Land Kanaan.
Auf das himmlische.
Auf das himmlische Kanaan, ne?
Ja. Ja. Das war übrigens so eine Frage, die ich dann später stellen wollte. Ich nehme sie mit hier rein. Müssen wir auf den Tag der Wiederkunft warten, um wirklich zur Ruhe zu kommen? Oder ist diese Ruhe schon für das Heute, also für den Tag, in dem wir jetzt leben, verheißen? Können wir jetzt schon zur Ruhe kommen, auch wenn wir nicht drüben in Palästina siedeln, auch wenn der Tag der Wiederkunft noch nicht stattgefunden hat?
Ich glaube, das Bewusstsein von dem Heute ist, glaube ich, so wichtig im Glauben, dass wir immer noch jetzt uns entscheiden können. Ja, weil das ist so die große Masche. Ja? Man macht was falsch, man denkt sich, na, jetzt geht es sicher nicht mehr. Und vielleicht nach 70 Jahren gläubig ist wieder eine Situation, wo man entmutigt ist. Und auch da kommt noch, und das zeigt dieser Abschnitt so schön, ja, es ist immer noch eine Ruhe vorhanden. Es ist das vorhanden, auf das du als gläubiger Mensch hinsteuerst. Und es ist nicht zu Ende. Und wenn es anfängt, dann ist es erst recht nicht zu Ende. Ständig das Ziel vor Augen zu haben.
Heißt es nicht auch ständig, nicht zur Ruhe zu kommen? Ständig weiterzulaufen, weiterzustreben, weiter den Kampf des Glaubens zu kämpfen? Ich provoziere jetzt bewusst ein bisschen. Ist das ein Widerspruch?
Ich glaube, das ist das, was Motivation auch ausmacht, oder? Also ich habe das mal irgendwo gehört, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Arzt werden und das ist so ein Endliches, dass ich bin motiviert, das zu tun, damit ich Arzt werde. Aber wenn ich sage, ich bin motiviert, das zu tun, weil ich Menschen helfen will, dann wird mich das auch über das hinaustragen, wenn ich meinen Abschluss habe und nicht sagen, okay, ich habe das jetzt erreicht und dann flacht meine Motivation vielleicht ab, sondern das motiviert mich weiter, weil es eigentlich nicht greifbar ist. Es hinkt jetzt natürlich ein bisschen in dem Zusammenhang, aber ich glaube, es ist dieses ewigkeitszentrierte Leben, das mir den Frieden jetzt gibt, weil ich einfach mit Sachen, die mir jetzt passieren, anders umgehen kann. Ich kann die Gelassene nehmen, ich kann es einfach anders bewerten, weil ich eine andere Perspektive habe.
Ich finde es eine ganz spannende Frage, die du stellst. Und ich weiß gar nicht, ob ich da Ja oder Nein dazu sagen kann. Wahrscheinlich beides. So universal gesehen haben wir natürlich keine Ruhe und es wäre auch ziemlich naiv, davon auszugehen. Und ich glaube dann, wenn wir einfach der Meinung wären, jetzt haben wir unsere Ruhe erreicht, dann sind wir vielleicht besonders angreifbar auch und dann ganz schnell werden wir wieder erwischt irgendwie. Wenn ich so Jesus anschaue, mitten im Sturm schläft er im Boot.
Ja.
Faszinierend. Ja, da bin ich nicht. Ich wäre da gerne, ja, dass ich so viel Ruhe in mir drin habe, dass um mich herum eben der Sturm stattfinden kann. Ja, und ich kann trotzdem schlafen, ja, einfach weil ich so diese Geborgenheit in Gott habe. Aber die Bibel verspricht es eigentlich auch. Ja, so Texte beispielsweise in Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ja. Bewahre eure Herzen und Seelen in Christus Jesus. Also es macht logisch gar keinen Sinn, dass du jetzt Friede haben kannst. Eigentlich deine Situation ist so granatenmäßig schwierig, dass du gar keine Ruhe haben könntest. Aber der Friede Gottes, der übersteigt halt die Logik und der kann trotzdem da sein. Und wer das erleben kann, gerade auch so in existenziellen Situationen, ja, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind beispielsweise oder mit Leid, mit Herausforderungen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tiefe Erfahrung.
Könnte es dann vielleicht darum gehen, dass bei dem Heute, von dem wir in Kapitel 3 gelesen haben, jetzt auch hier in 4, dass bei dem Heute darum geht, achte heute darauf, weiterhin in diesem Frieden zu bleiben. Achte darauf, diese Ruhe nicht zu verlieren durch Unglauben, weil du nicht mehr vertraust, dass Gott an deiner Seite steht, dass du diesen Frieden wirklich empfinden darfst, weil du nicht mehr gehorsam bist und damit einfach durch die Sündenlast vielleicht auch Unruhe empfindest, dein Vertrauen geschmälert wird. Dass wir darauf achten müssen, die Hand festzuhalten. So verstehe ich das fast hier. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte gerne als Abschlussrunde noch eine Frage mit einwerfen. Wir haben begonnen mit dem Sabbat und der Sabbatruhe. Und hier ist davon ja auch die Rede. In Vers 4 haben wir vorhin gelesen, dass er von diesem Sabbattag ausgeht und kommt dann zu dieser Ruhe für das Volk Gottes. Als Abschlussrunde würde mich jetzt noch letzte Frage Folgendes interessieren. Was hat diese innere Ruhe, dieser Frieden, um den es hier wohl geht, dieser Friede mit Gott, wie steht das, wie hängt das mit dem Sabbat zusammen?
Ja, der Sabbat ist der Tag, wo wir uns erinnern, Sabbatgebot, an das, dass Gott uns befreit hat, dass Gott uns geschaffen hat und im Sturm kann die Erinnerung an diese Dinge
diese Ruhe Festigkeit geben. Und Sicherheit geben. Ja. Die Beständigkeit doch nicht loszulassen im Sturm. Mhm.
Der Sabbat macht mir bewusst, dass Gott alles Entscheidende meines Lebens tut und nicht ich selbst. Er hat mich geschaffen, er heiligt mich, er hat mich erlöst, er führt mich zum Ziel. Und in dem Wissen darf ich einfach Frieden haben. Mhm. Mhm.
Wenn er hier in Vers 4 sagt, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, dann wird damit ja auch hervorgehoben, er hätte den anderen Vers auch nehmen können, über den Sabbat wird damit hervorgehoben, Gott ruht von allem, was er plant und bewerkstelligt. Und dazu gehört auch das Werk der Erlösung. Er macht hier auch in dem Zusammenhang klar, was er damals geschaffen hat, das betrifft auch schon unsere Erlösung. Er hat es vollendet. Erinnert mich an das, was wir im Gespräch das letzte Mal auch hatten, Hebräer 10, Vers 14. Auf der einen Seite ist das Opfer Jesu schon vollendet, auf der anderen Seite wird noch geheiligt in der Zukunft. Ich glaube, dass es hier auch deutlich gemacht wird. Der Sabbat erinnert uns daran, Gott hat alles perfekt gemacht. Und das betrifft auch das Werk der Erlösung. Wir dürfen jetzt schon so fest darauf vertrauen, als wäre der Tag der Wiederkunft und die letztendliche Ruhe bereits da. Auch wenn der Sturm momentan noch um uns herum tobt und wir noch merken, wie die Mächte des Bösen uns immer wieder hier und da so manche Falle stellen. Danke euch für eure Mitarbeit. Und Carmen, ich würde dich gerne bitten, noch ein Gebet zu sprechen zum Abschluss. Stehen wir dazu auf.
Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir in die Ruhe finden dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt über unser Leben, dass du uns zeigst, woher wir gekommen sind und dass du uns eine Perspektive gibst, wohin wir gehen dürfen. Herr, hilf du, dass unsere Herzen erfüllt sind von dieser Aussicht, dass wir diese Sehnsucht verspüren, bald bei dir sein zu dürfen und dass es uns jetzt schon Ruhe schenkt. Herr, danke, dass du uns mit dieser Ruhe umgibst, dass du sie uns reichlich schenken möchtest. Und ich bitte dich, dass wir sie annehmen, dass wir danach suchen und dass wir sie auch ausstrahlen. Und ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.